NDR Kultur. À la carte.
Mit Martina Kothe und heute zu Gast ist die Zeichnerin Anna Haifisch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Anna Haifisch, das wird heute eine künstlerisch-literarische Sendung. Denn nicht nur wollen wir über ihre Arbeit als Zeichnerin und Illustratorin und Comic-Künstlerin sprechen, sondern wir sprechen auch über den Schriftsteller Siegfried Lenz, der morgen vor 100 Jahren geboren wurde. Und sie haben sich mit einer aus dem Anlass dieses runden Geburtstages vom Norddeutschen Rundfunk kuratierten Sammlung von Hörspielen von Siegfried Lenz auseinandergesetzt und für den NDR diese 16 Hörspieltitel illustriert. Die sind zu sehen auf der Seite von NDR Kultur. Wie haben Sie sich denn erstmal in diese Welt von Lenz, in diese ganz unterschiedlichen Welten, kann man auch sagen, dieser Geschichten begeben oder hineinfallen lassen oder reingehört?
Naja, ich habe Glück gehabt, dass ich die ganzen Sachen vorab geschickt bekommen habe und ich war da rein zufällig in der Schweiz in der Andreas Züst Bibliothek. Da kann man so 6 Wochen sein und sein Ding machen und da war es irgendwie, das Appenzell ist so wahnsinnig abgelegen, fast ein bisschen langweilig und da war das gar nicht schlecht, mal die ganzen Hörspiele durchzuhören. Und dann habe ich wirklich jedes einzelne, jeden Morgen eins mir angehört und dann Skizzen gemacht und dann, ja, relativ traditionell, ne, Fleischstiftskizzen. Tusche, Papier und dann eingescannt und dann rübergeschickt und gehofft, dass das auf Gegenliebe stößt.
Wir werden noch genauer über diese Kacheln sprechen und auch über ein paar Motive, die Sie gefunden haben für die Hörspiele. Da interessiert mich dann vor allem auch der Prozess dieser Motivfindung. Aber zunächst noch mal zurück zu Lenz. Hatten Sie ihn denn in der Schule als Schulstoff oder waren Sie vorher schon mal in Berührung gekommen mit dem Schriftsteller?
Ja, total. In der Schule hatten wir es nicht. In Sachsen war das, vielleicht ist es jetzt auf dem Lehrplan, aber nicht zu meiner Zeit. Aber der ist mir schon öfter begegnet und ich finde, der hat so was Altes, so Bundesrepublikanisches. Das ist irgendwie so, kommt in so eine alte Riege irgendwie für mich, was ich irgendwie ganz gerne habe. Also die Hörspiele vor allen Dingen haben sich auch so altertümlich natürlich angehört, auch die Stimmen und so. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und das hat mir auch damals gut gefallen, also die Texte, ja.
Ja, die Hörspiele stammen aus den Jahren 1955 bis 2020. Das heißt, da taucht man wirklich in eine vergangene akustische Welt ein. Haben Sie denn als Kind Hörspiele gehört?
Ja, total. Also das war, so Schallplatten gab's. Ich erinnere mich an sowas ganz Fürchterliches. Hans Faller da, die Ratte Erika. Das hatte so ein ganz tolles Cover von Enzikat, glaube ich. Aber so eine grauenerregende Geschichte und eine widerwärtige Stimme auch. Und ich habe das aber mit so einer Faszination immer rauf und runter gehört, also in Endlosschleife, weil es mich irgendwie so verstört hat. Und aber irgendwie auch mochte ich das. Und dann vor allen Dingen auch die Janosch-Sachen, so Hannes Strohkopf und der Mäuse-Sheriff, das auch rauf und runter.
Ich hatte auch gehört, dass Janosch so eine ganz wichtige Quelle für, ja, sagen wir mal, den Gedanken, ach, so kann man auch zeichnen, für sie war und so kann man auch Geschichten erzählen. Er hat ja auch gerade einen runden Geburtstag gefeiert, 95.
Ja, absolut, das ist wirklich erstaunlich. Ja, ich meine, der ist bis heute wichtig und ich kann manche Sachen teilweise noch auswendig, aber wirklich aus der Kinderzeit, wo man sich auf dem Fußboden rumsielt und einfach die Kassetten 100 Mal hört hintereinander vor lauter Langeweile, ja.
Anna Haifisch, Sie haben es eben erwähnt, Sie sind in der DDR geboren, 1986 in Leipzig, dort auch aufgewachsen und haben dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. War das als Kind schon eine Beschäftigung, sage ich mal, oder ein Gedanke, dass Sie irgendwas mit Zeichnen machen wollen würden?
Ja, das konnte ich da noch nicht so richtig absehen, was man damit anfängt, aber ich habe das natürlich immer gerne gemacht. Und als ich jugendlich war, vielleicht so 13, 14, da hat ein Lehrer zu mir gesagt, es gibt so einen Tag der offenen Tür in der örtlichen Kunsthochschule. Und da bin ich dann hingegangen und habe mich dann in den Ecken rumgedrückt bis abends und habe also die Werkstätten gesehen, wo die Studierenden gedruckt haben mit den Schürzen und so. Und dann dachte ich, okay, es führt kein Weg dran vorbei, hier will ich hin und komme, was wolle. Und das hat ja dann Gott sei Dank geklappt, ja.
Sie sind eine sehr erfolgreiche Künstlerin, sind Mitbegründerin des Comic- und Illustrationsfestivals The Millionaires Club. Sie haben außerdem etliche Bücher veröffentlicht, über die wir auch sprechen werden. Von Spatz war der erste Band, dann erschienen die Episodencomics The Artist als Alben bei Reprodukt. Und des Weiteren arbeiten Sie auch als Illustratorin für ganz unterschiedliche Medien. Zum Beispiel waren Sie 2020 vom Museum of Modern Art in New York, vom MoMA, als Comiczeichnerin für eine Serie mit dem Titel Drawn to MoMA beauftragt. veröffentlichen in der New York Times, in Le Monde Diplomatique. Und ist das manchmal so ein Gefühl, da Sie auch in The Artist immer wieder so darum kreisen, gedanklich und auch zeichnerisch, wie man sich überhaupt als Künstlerin, als Künstler fühlt, wie man sich auseinandersetzt, wie man lebt und arbeitet. Manchmal so ein Gefühl von, ach, ich habe es geschafft, oder setzt es gar nicht ein?
Naja, ich sitze ja in Leipzig im Atelier mit Gott sei Dank auch vielen Freunden und Freundinnen. Da fällt das natürlich nicht so weiter auf. Da kommt der Gedanke nicht so oft auf, dass man es geschafft haben könnte. Aber ja, manchmal, also immer wenn ich die Bücher zugeschickt kriege, die gerade aus dem Druck kommen oder so, weil das, also wenn ich da den Karton öffne, das ist immer irgendwie so was ganz Besonderes. Und da kommt dieses Gefühl mal auf, weil das ist das, was ich immer wollte. Und ja, das fühlt sich weniger groß, also weltmännisch, weltfraulich an, als man denkt. Das ist eher so ein kleiner persönlicher Triumph, vielleicht so rum.
Anna Heifisch, Sie haben uns Musik mitgebracht für diese Stunde. Wir hören einen ersten Titel, There is a Garden von Felix Kubin. Gibt es eine Geschichte zu dem Wunsch?
Na, das ist zum einen ein super Lied natürlich. Und dann hatte ich das Glück, mit Felix 3 lustige Monate in der Villa Aurora in Los Angeles zu verbringen. Und das war fantastisch, weil wir da in die Nacht rein immer parallel in verschiedenen Räumen gearbeitet haben. Er Musik und ich gezeichnet, ja.
In the water of the toilet, I wash my hands in the beauty of your tears. And every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. I break my feet on the pathway to forgiveness. I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake. Sunshine, I burn my tongue in the beauty of your grace. And every time I feel your ire, I know I'll end up in hellfire. I lose my mind at the sight of all the beauty. I lose my mind at the sight of your delight. And every time I sense your shine, I feel a crack along my spine. And in this desert, I will find my place.
NDR Kultur, wir hörten den Titel There is a Garden von Felix Kubin und Cool Haven. Gewünscht hat sich diese Musik die Zeichnerin, Illustratorin und Comic-Künstlerin Anna Haifisch, die in dieser Stunde zu Gast ist. Und wir sprechen unter anderem über Siegfried Lenz, der morgen vor 100 Jahren geboren wurde, und Anna Haifisch, der über 30 Jahre für den Rundfunk gearbeitet hat. Erst für den NWDR, aus dem dann ja der NDR hervorgegangen ist. Und durch seine Honorare, die er eben als freier Mitarbeiter über viele Jahre bekam, konnte er seine Existenz als freier Schriftsteller sichern, wo wir eben darüber gesprochen haben, ob man es in Anführungszeichen irgendwann als Künstlerin, als Künstler geschafft hat. Wie war das bei Ihnen nach dem Abschluss direkt, nachdem die Hochschule für Grafik und Buchkunst dann ja vorbei war, das Diplom in der Tasche? Und dann die Frage, wovon lebe ich eigentlich wahrscheinlich, oder?
Ja, ich meine, so ein Diplom, das ist eine schöne Sache, aber man kann sich das natürlich theoretisch direkt an den Hut stecken. Und was ich dann gemacht habe, war, also ich war ganz kurz beim Arbeitsamt und das war eine ganz jämmerliche Erfahrung. Und dann bin ich ziemlich direkt zu Pico und Kloppenburg gegangen. Die haben Aushilfen gesucht für Lagerarbeit in der Leipziger Innenstadt. Und das war, also das Kollegium war total nett dort, aber das hätte auch wirklich ein Gorilla machen können, was ich da gemacht habe. Und am Wochenende war ich in einem Bärenkostüm in einer Mall, so zwischen Leipzig und Halle. Und das hat mir aber dann auch irgendwann wirklich gereicht, weil ich habe das unterschätzt, wie wenig ich zum Zeichnen komme. Und dann hatte ich das große Glück, es gibt in Leipzig, das ist was auch was bisschen Altertümlicheres, das heißt Meisterschülerstudium. Und dann habe ich mich dafür nochmal beworben und bin wieder zurück ins Nest der Kunsthochschule geschlüpft und hatte dann das Glück, auch noch ein Stipendium zu kriegen. Und das hat mir, das hat mich gerettet.
Ja, ich glaube, so diese beruflichen Möglichkeiten, zum Beispiel für einen Schriftsteller, der dann eben für den Rundfunk arbeitet, der daraus vielleicht auch schöpft, auch Ideen sammelt für seine größeren Geschichten, die hat man nicht einfach so mal.
Ja, das ist, es ist auch schwierig. Also ich meine, mein Beruf ist ja auch ein ganz angewandter. Also das Zeichnen, das mache ich ja auch für Zeitungen und Magazine, nur warten die natürlich nicht auf einen. Und es ist auch, glaube ich, nicht so leicht, sich zu melden. Ich glaube, man muss gefragt werden. Und das, irgendwann tritt das schon ein, aber das dauert ja auch ein bisschen. Und das ist ja bei mir auch, das ist vielleicht ähnlich wie bei Lenz, das ist ein ganz praktischer Erwerb. Aber es hat zumindest mit Zeichnen zu tun und ja, stört nicht groß.
Und die freieren Arbeiten, wenn man so sagen kann, wären dann zum Beispiel sowas wie die Figur The Artist, den Sie entwickelt haben, diese Künstlerfigur. Es ist eine sehr dünne, sehr lange, vogelartige Figur, die eben in verschiedenen Panels, in verschiedenen Situationen, ironisch, auch ziemlich traurig mitunter und immer wieder mit Zitaten aus der Kunstgeschichte gespickt, darüber nachsinnt oder etwas durchlebt, was eben mit dem Leben als Mensch oder vogelartige Figur zu tun hat, der oder die eine Künstlerin, ein Künstler ist.
Ja, also das ist im zweiten Band ist das relativ genau definiert. Der Vater ist ein Schwan und die Mutter ist ein Kranich. Und ja, das ist wirklich ein zittriger Charakter, der, ja, der sich schwer in der Kunstwelt zurechtfindet, was jetzt aber wirklich kein Stück autobiografisch ist, weil ich selber eher vielleicht am Rand stehe und mir das angucke, das Elend. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Position, das Beobachten und das Aufschreiben und das Zeichnen, ja.
Sie haben ein Faible für Tiere oder tierartige Figuren in Ihren Geschichten. Und Sie haben auch mal gesagt, Sie zeichneten Menschen eigentlich nur, wenn Sie müssten, für Illustrationen zum Beispiel. Wie kamen denn die Tiere zu Ihnen in Ihre Bildwelten?
Ich glaube, das war schon möglicherweise schon immer so, ne? Das fing wahrscheinlich mit frühen Bilderbüchern an, so aus ehemaligen Ostblock, so russische Sachen, tschechische Sachen. Und dann ging das über zu vor allen Dingen Entenhausen. Das fand ich immer toll. Also das waren irgendwie immer Tierfiguren, die mich schon als Kind, die ich wahnsinnig gerne hatte. Also der Mäusescheriff zum Beispiel auch oder der Rabbi Josef von Janosch. Und diese Sachen, das war jetzt einfach ästhetisch, habe ich das schon immer gemocht. Und dann kam noch dazu, dass sich Tiere also einfach so schön zeichnen lassen. Da ist ja wirklich kein Zweifel dran. Und so ein Tiercharakter, der kommt schon gleich mit so einem ganzen Set an Eigenschaften. Ja, eine Maus ist irgendwie was anderes als jetzt vielleicht so ein stabiler Elefant oder so ein Jaguar oder sowas. Und man muss nicht so lange so einen Vorlauf zeichnen, so dass man erklärt, mit wem man es zu tun hat in der Geschichte. Und es ist auch flexibler. Ne? Da gibt es ein Zitat von Bill Watterson, vom Vater von Calvin und Hobbes. Und der hat gesagt, also jetzt übersetzt und sinngemäß, wenn man einen Pinguin auf der Toilette zeichnet, der die New York Times liest, dann ist das irgendwie putzig. Macht man das aber mit einer menschlichen Figur, dann wird es irgendwie relativ schnell widerwärtig. Und ich finde, das kann man irgendwie gut nutzen, dass das Tier irgendwie auch so eine, erstmal mit so einer Harmlosigkeit daherkommt. Aber das Drama ist jetzt dann auch nicht weit.
Anna Heifisch, wir sprechen gleich weiter nach einer nächsten Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar von Derya Yildirim und Grup Simsek, den Titel Yakamos. Was ist das für Musik und warum haben Sie sich die gewünscht?
Ehrlich gesagt weiß ich fast gar nichts über die Gruppe. Es war nur, dass die letztens in Leipzig gespielt haben, was ich verpasst habe. Und mein lieber Freund James Turek, auch ein Zeichner aus Leipzig, der hat mir das empfohlen. Und dann habe ich reingehört beim Zeichnen und dachte, cool. Perfekt, nehmen wir.
In der Kultur à la carte, das war Musik, die uns die Zeichnerin Anna Heifisch mitgebracht hat. Wir hörten Derya Yildirim und Grup Simsek mit Yakamos von Antonin Gargason und Axel de Oliveira. Anna Heifisch, wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie, wann immer es zeichnerisch sinnvoll ist, sage ich mal, lieber Tiere oder tierartige Wesen zeichnen. Aber ich habe gesehen, auch Nudeln sind vor Ihrer Feder nicht sicher oder auch mal ein paar Wiener Würstchen. Das heißt, Sie drücken gerne Zustände, Umstände, Geschichten aus über Gegenstände, Dinge, Tiere, die ja eigentlich sonst nicht für solche erzählerischen Aspekte genutzt werden, sage ich mal.
Ja, ja, aber ich meine, dass man kann die Dinge ja beseelen und jetzt vielleicht gerade in Form so des Nudelbuches, das habe ich zusammen mit einer befreundeten Künstlerin aus Leipzig, Stefanie Leinhus, gezeichnet und das war während der Corona-Zeit, wo alle Nudeln gekauft haben, wie die Verrückten. Und irgendwie, also haben wir uns erinnert einfach, dass die Nudel immer eine gute Freundin war von uns zu Studienzeiten, wenn man kein Geld hat oder halt eben zu solchen Weltkrisenzeiten. Und dann, ja, ich meine, dann wird so eine Nudel ganz schnell auch zu einer Person.
Das heißt, Sie gucken auch immer sehr liebevoll auf die Dinge, die Sie zum Leben erwecken, zeichnerisch.
Das hilft auf jeden Fall, um sie zeichnen zu können, eine große Empathie zu entwickeln für manche Dinge. Ich meine, ich habe das manchmal auch mit einem Löffel im Besteckfach oder so, dass ich denke, jetzt bist du mal dran, ich habe dich lange nicht benutzt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das noch jemand, aber es gibt das auch mit Stiften oder Tassen oder so, ja.
Anna Heifisch, wir sprechen heute über Kunst, über Zeichnung und wir sprechen auch über Siegfried Lenz, der morgen vor 100 Jahren geboren wurde. Und Sie haben für den Norddeutschen Rundfunk 16 Hörspiel-Titelbilder, sag ich mal, illustriert. Siegfried Lenz hat, wie ich fand, was ganz Spannendes über seine Protagonisten gesagt in seinen Geschichten. Und zwar in einer Dokumentation aus dem Jahr 2011. Wir hören mal rein in den Ton.
Man bringt etwas über den Menschen zum Vorschein, indem man ihn einem Konflikt aussetzt. Oder sagen wir einfach, einer Überprüfung aussetzt. Und diese Überprüfung kann existenziell sein oder familiär oder so weiter in irgendeiner Weise. Jedenfalls im Augenblick der Überprüfung zeigt es sich, was vielleicht als Möglichkeit in einem Menschen steckt.
Ja, das sagte Siegfried Lenz 2011. Ist das denn, Frau Heifisch, ein Satz, an den Sie anknüpfen können, auch in Ihrer zeichnerischen, erzählerischen Arbeit?
Absolut. Ich dachte gerade, das ist ein wahnsinnig kluger Satz, weil als ich für die Hörspiele gezeichnet habe, dachte ich oft daran, das gibt ja oft Situationen in den Hörspielen, wo viele Leute in einen Raum gesperrt werden aus verschiedenen Gründen und dann kommt es zu großen moralischen Fragen, aber fast eher beiläufig, weil ich dachte, das ist halt nie eine gute Idee, eigentlich Menschen in einen Raum zu tun und schon gar nicht Männer oder eine Gruppe von Männern. Da kommt ja selten was Gutes bei raus. Und das fand ich schon eindrücklich, wie er das eigentlich immer von Anfang bis Ende durchspielt. Das eskaliert ja auch eigentlich regelmäßig in seinen Hörspielen, wenn es eine Ehe ist oder halt eben eine Gruppe von Leuten, also eine kleine Gesellschaft. Eigentlich geht das ja selten gut in seinen Geschichten. Ja. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist irgendwie so ein unkitschiger Blick auf den Menschen.
Man findet das in fast jedem Hörspiel, diese Taktik kann man es nennen, dass immer noch was kommt, ne? Dass er die immer weiter aussetzt, die Leute, und immer weiter ja mit Schicksalsschlägen zum Beispiel oder auch mit Unglücken konfrontiert, um dann eben zu gucken, wie ist ein Mensch. Und das hat er auch in seinen Romanen gemacht. Eigentlich ein ganz spannendes Prinzip.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass die sich das ja alles selber antun, eigentlich gegenseitig. Also vor allen Dingen in diesen missglückten Ehen, was ja in einigen Hörspielen da der Fall ist.
Die Bilder, die Sie geschaffen haben und mit denen Sie eh arbeiten, die sind meistens richtig bunt. In einer ähnlichen Farbpalette gehalten, sage ich mal, für die Hörspiele haben Sie jetzt einen lila Ton, Orange, einen Braunton und ein ganz knalliges Gelb gewählt und natürlich Schwarz und Weiß. Und Sie haben auch ein Titelbild für diese Reihe gestaltet. Da sieht man Siegfried Lenz mit der charakteristischen Pfeife in der Hand. Er hat eine Baskenmütze auf dem Kopf und er sitzt in einem Boot. Der Himmel ist orange, das Wasser lila, das Boot braun. Ihm gegenüber im Bötchen sitzt ein gelber Hund, der seine Pfote auf das Knie des Schriftstellers legt. Da hat sich also auch wieder ein Tier eingeschlichen.
Ja, ich habe Fotos gesehen im Zuge der Recherche und der hatte einen Hund. Aber es war eher so ein schwarzer, ein bisschen fusseliger. Also wahrscheinlich mehrere Hunde, denke ich mal. Wird nicht so alt geworden sein. Aber dann dachte ich, das passt mir doch ganz gut. Dann kommt auch noch das Hündchen mit ins Boot. Und irgendwie unterstreicht das nochmal so eine irgendwie melancholische, einsame Stimmung, wie ich ihn irgendwie sehr als Schriftsteller und irgendwie mit der Ostsee zusammen, das irgendwie passte das gut so ja. Als Bild.
Diese Farbpalette, die Sie ja bespielen, nicht immer, aber sehr oft, die hat oft diese Orangetöne, dieses etwas buntere, das machen Sie auch in Siebdrucken. Warum sind es genau die Farben, die Sie anziehen oder die Sie verwenden?
Ja, die haben die Möglichkeit, also auch so ein wirklich so ein Drama vielleicht gut zu bebildern oder eine Stimmung zu erzeugen, was jetzt für viele meiner eigenen Arbeiten auch zutrifft und jetzt also für Lenz auch, weil es braucht auch diese flirrige Sommerhitze, so wie bei diesen Kriegshörspielen, und dann braucht es aber auch dieses wirklich aggressive Orange für diese, ja, für diese eigentlich eskalierenden Unterhaltung. Es irgendwie ist das eine gute Palette, die für mich am flexibelsten ist, für eine gewisse Stimmung.
Anna Heifisch, wir hören eine nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar die Band Unknown Mortal Orchestra mit Swim and Sleep Like a Shark. Wir hören erstmal rein und dann würde ich gern von Ihnen wissen, warum Sie sich das gewünscht haben. NDR Kultur à la carte heute mit der Zeichnerin Anna Heifisch, die die eben gehörte Musik mitgebracht hat. Das war das Unknown Mortal Orchestra mit Swim and Sleep Like a Shark. Anna Heifisch, ich habe einen Verdacht, warum Sie sich das gewünscht haben. Mögen Sie es erstmal selber erzählen?
Ich meine, es liegt ein bisschen auf der Hand natürlich mit dem Shark und dem Haifisch. Aber es hat tatsächlich noch einen anderen Grund, weil das ist ein Lied, was aus einer Zeit stammt, wo ich noch Zines gemacht habe mit Freunden und Mixtapes. Und das ist ja irgendwie so eine Einheit. Und da tauchte das auf. Und irgendwie habe ich mich daran erinnert, als ich nach Musikwünschen gefragt wurde.
Das heißt also, Haifisch ist kein Pseudonym. Das ist Ihr Familienname.
Es ist nah dran. Es ist wirklich nur zwei Buchstaben entfernt.
Verstehe. Weil Sie auch immer in den Büchern hinten drin der Familie Haifisch danken.
Ja, ich glaube, wir können es jetzt eigentlich mal alle ändern, habe ich das Gefühl. Weil einen richtigen Namen sagt eh kein Schwein mehr.
Wir haben eben begonnen, Anna Heifisch, über eine ihrer letzten Arbeiten zu sprechen, und zwar die Illustration für 16 Hörspiele zur Feier des 100. Geburtstags von Siegfried Lenz auf der Seite von NDR Kultur zu hören. Nun haben Sie vorhin schon erzählt, Sie waren in der Schweiz, als Sie angefangen haben, für den NDR zu zeichnen. Das sind ja Hörspiele, die zwischen den Jahren 1955 und 2020 entstanden sind. Und das heißt auch, dass da ganz viele Stimmen zu hören sind, die manch einer wahrscheinlich noch aus der Kindheit kennt. Und ich würde gern einen kleinen Ausschnitt mal anspielen, damit man ein bisschen auch erfährt, worum es geht. Wir hören einen Ausschnitt aus Der Gesandte aus dem Jahr 1969. Es geht in der Szene darum, dass ein Diplomat nach vielen Jahren Verhandlungen mit einem anderen Staat die Freilassung von 17 Generälen erwirkt hat. Nun aber sucht der Neffe des Innenministers Asyl bei ihm mitten in der Nacht. Das verändert alles. Zusätzlich birgt der Abend noch persönliche Verwicklungen. Und da werden dann folgende Sätze gesagt.
Hast du schon mit ihnen gesprochen?
Mit wem?
Mit den Generalen.
Ach,
kenne ihren Namen, ihr Alter. Älteste ist 74, der jüngste 66. Wir sind mit keinem verwandt. Und wenn du meine ganze Ansicht erfahren willst, Generale haben bei mir immer nur zweierlei hervorgerufen. Lachkrämpfe und Unwohlsein. Immer, wenn ich einem begegnet bin. Immer. Aber hier handelt es sich
um Pflicht,
um Gerechtigkeit. Diese neun Männer standen vor keinem Gericht. Sie wurden nicht verurteilt. 17 Jahre sind genug.
Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Der Gesandte, unverkennbar mit der Stimme von Hans Page, einer Stimme, die, glaube ich, vielen sehr, sehr präsent noch im Ohr ist. Und Anna Heifisch, genau was wir vorhin besprochen hatten, wendet Siegfried Lenz ja auch an, auch in diesem Hörspiel, die Ausreizung der emotionalen Verwicklung in Bezug auf seine Protagonisten. Die Kachel, die sie für das Hörspiel gezeichnet haben, zeigt schwarze, scherenschnittartige Silhouetten von Palmen. Der Hintergrund ist orange-rot und an einer Palme festgeklammert sieht man ein kleines Männchen, das angstvoll den Betrachter anschaut in lila. Wie haben Sie denn dieses Motiv gefunden, um mal den Prozess so ein bisschen zu erläutern, wie sowas funktioniert?
Naja, das ist eigentlich relativ eins der sehr bildlichen, weil es geht ja darum, dass dieser Neffe dann da irgendwo ran anklopft. Und ich habe mir vorgestellt, wo hat der vorher geklemmt, bevor er an diese Tür gekommen ist. Und irgendwie habe ich den dann gesehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das auf irgendeiner Südseeinsel überhaupt spielt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich das dort gesehen. Und dann fand ich dieses Motiv so gut, dass der an dieser dünnen Palme dran baumelt und sich verstecken muss.
Ja, ich glaube, an dem Motiv kann man vielleicht auch ganz gut so ein bisschen erläutern, was illustrieren überhaupt bedeutet. Ne? Das heißt ja nicht, das abzubilden unbedingt, was jetzt ganz genau in dem Hörspiel vorkommt, sondern es eher zu übersetzen in ein Bild, was die Emotion transportiert.
Ja, das ist einmal eins vielleicht des Illustrierens, dass nicht genau das, was da steht oder was man hört, zu sehen ist. Aber ich habe das ein bisschen überworfen im Zuge so von Kinderbuchillustrationen. Da trifft es nicht zu. Aber jetzt, ja, für die Lenz-Sachen habe ich natürlich versucht, einen gewissen Grad der Abstraktion zu erreichen, dass man jetzt nicht eine total 1:1 Übersetzung hat, was ja oft dann noch in so einen Kitsch abdriftet, was zu vermeiden ist.
Wenn man sich das mal angucken will, sei an der Stelle erwähnt, einfach ndr.de/sendungen/hörspiel und da findet man die ganzen Kacheln, kann auch die ganzen Hörspiele online hören. Und es ist ja auch tatsächlich am Ende so ein Gesamtbild. Hatten Sie das auch im Kopf? Man sieht diese ganzen Kacheln nebeneinander und das gibt dann auch wieder, finde ich, einen ganz starken Eindruck. Also denken Sie das dann mit, wie die miteinander auf der Seite zusammenspielen oder ist das was, da sind Sie dann quasi als Zeichnerin raus? Das macht dann jemand anders?
Nee, absolut. Das war wichtig, da so einen Rhythmus zu finden. Also einmal, dass sie natürlich als Serie funktionieren, weil sie auch als Serie gedacht sind, aber auch, wie sie auf der Seite dann auch zusammen aussehen. Weil es gibt Bilder, die sind natürlich detaillierter oder voller, wie ein voller Tisch oder wirklich eine aktionsgeladene Szene. Und dann gibt's wieder die bisschen ruhigeren, wo jetzt vielleicht das Palmenbild dazu zählt, dass es so ein bisschen so einen Rhythmus gibt und dass man jetzt auch nicht total erschlagen ist, wenn man die Audiothek aufmacht und nach Lenz sucht.
Anna Heifisch, Sie haben vor ein paar Jahren ein Stipendium in den USA gehabt. Sie haben es auch schon erwähnt, in der Villa Aurora in Los Angeles. Und daraus ist ein sehr spannendes Buch entstanden. Darüber möchte ich mit Ihnen gleich sprechen, nach einer nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar Alone Again All von Brian McLean. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Das war ein Lied, was ich total toll fand für eine Lesung von Spatz, die ich gemacht habe, eine Comic-Lesung. Da hat das so wahnsinnig gut gepasst zum Auszug von Walt Disney aus einer Nervenheilanstalt. Yeah, said it's alright. All the times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Thank you.
heard a funny thing. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun.
In der Kultur à la carte, Alone Again Or hieß dieser Titel von Brian McLean, und mitgebracht hat uns diese Musik für Klassik à la carte die Zeichnerin Anna Haifisch. Und sie waren, das Stichwort fiel schon, 2022 war das in Los Angeles in der Villa Aurora. Und aus diesem Aufenthalt ist ein ganz tolles Buch, ein Band entstanden, der heißt Ready America. Und da geht es viel um Typografie, es geht um Reklametafeln. Man sieht aber auch Flaschen im Supermarkt, die sie mit viel Freude gezeichnet haben. Und im eigentlichen Sinn gibt's keinen Plot in diesem Buch. Und trotzdem hat man das Gefühl zu verreisen. Und das liegt, glaube ich, an der Besonderheit dieser ganzen Tafeln und Schriften, die sie da gesammelt haben.
Ja, das war ein Buch, was so gar nicht geplant war, ehrlich gesagt. Und ich habe dann das gemacht, was man manchmal macht, wenn man gar keinen Plan hat, einfach das zeichnen, was da ist. Und da ist in Los Angeles ja wirklich viel zu sehen und vor allen Dingen vieles Fremdartiges. Eigentlich jede Werbetafel, jedes Schild missachtet eigentlich das, was ich an der Kunsthochschule so in der Typografie gelernt habe. Also massiv viele Schriftarten, grässlich viele Fonts, Schriftgrößen, Schriftdicken, alles durcheinander, so einen riesengroßen Eintopf. Und ich fand das absolut toll, wie das da aussah und alles gleichzeitig zu sehen, und habe dann jeden Tag immer so, ja, vielleicht so 2, 3 A3-Seiten gezeichnet mit den Dingen, die ich da gesehen habe. Und dann ist so nach und nach ist schon so ein Bild oder so ein Porträt von der Stadt und vielleicht auch einer Zeit entstanden. Also so wünsche ich mir das zumindest. Und ja, es hat sich dann so ergeben, dass das natürlich so von so ganz viel Überfluss erzählt, aber auch von ganz viel Paranoia, dass irgendwie da in dieser Stadt irgendwie so ganz gut nebeneinander existieren kann.
Sie haben auch so ein bisschen das Medium gewechselt, will ich mal sagen, in dem Band. Also sind ein wenig weg von den, ich glaube, mit Photoshop aufgefüllten oder kolorierten Zeichnungen, die Sie sonst einfach mit Tusche und Feder zeichnen und dann später kolorieren am Computer. Hier haben wir Buntstifte. Und das ist nochmal eine ganz neue Struktur und gibt dem Ganzen auch sowas, ja, sowas im Vorbeigehen-artiges, finde ich.
Ja, und es brauchte da tatsächlich mehr Farben, weil mir war dann doch wichtig, das halbwegs wahrheitsgemäß abzubilden. Da hätte diese kleine Palette, die ich sonst benutze, aus immer so 3, 4, maximal 5 Farben, hätte da nicht ausgereicht für das, was mir da geboten wurde. Und ja, das war auch schön, auch einfach abends. Ich bin ja tagsüber durch die Stadt gefahren und dann abends in der Villa Aurora sich hinzusetzen und das mal alles ganz kurz mal zusammenzukriegen. Was hat man denn überhaupt gesehen? Und da ist der Buntstift auch gar nicht so schlecht, weil der ist auch wirklich ein bisschen langsam. Das kam mir irgendwie zugute.
Und Sie haben mal über das Zeichnen dieser ganzen Typografien und dieser ganzen Texte in dem Buch, also das geht wirklich von Kassenzetteln über Preisschilder, über, ne, dann wird es immer größer, wenn man dann jetzt mal die Etiketten auf Arzneimitteln nimmt und dann bis hin zu Schildern oder großen Namen, die an Hauswänden stehen und auf irgendwelche Läden hinweisen. Sie haben mal darüber gesagt, dass das für Sie einfach so ein ganz entspanntes Abzeichnen letztlich war, der einzelnen Typografien.
Ja, absolut. Das ist was ich schon an der Kunstschule ganz gerne gemacht habe, dass man Schriften zeichnet. Ob einem das jetzt gut gelingt oder nicht, das ist manchmal egal, weil auch in so einer Verkorksung von den Sachen, jetzt steht irgendwie auch ein schönes Bild. Es ist fast was Hirntotes natürlich, ne? Dass man wirklich nur eine Schrift abzeichnet. Aber das fand ich in dem Moment irgendwie ganz schön. Das hat irgendwie ganz gut gepasst.
Was ich so ein bisschen mit Gänsehaut gelesen habe, war, dass Sie den Titel eigentlich gewählt haben, weil Sie in Los Angeles, das ja von Waldbränden, Fluten und Erdbeben bedroht ist, ein Überlebenskit gefunden haben. Ready America stand da drauf. Und ein paar Jahre später war diese Villa Aurora doch auch betroffen beziehungsweise stark bedroht von den Waldbränden, die da gewütet haben.
Ja, das war ganz knapp und das hätte mir wirklich das Herz gebrochen. Das war ja im Garten schon, also der Garten ist ganz verkohlt und das war wahrscheinlich wirklich, also entweder ein Riesenglück und aber vielleicht auch der wirklich bisschen deutschen Art, regelmäßig die Palmwedel zurückschneiden zu lassen und wirklich ordentlich hinterher zu sein, vielleicht auch wirklich deswegen geschuldet, dass es dieses wirklich tolle Haus mit auch dem Inhalt vor allen Dingen überlebt hat. Also weil ringsherum, da steht einiges nicht mehr oder eigentlich fast alles nicht mehr.
Wenn Sie so durch Ihre Bücher blättern und die Zeichnungen anschauen, jetzt gerade auch bei Amerika, aber auch bei anderen Motiven, gehen Sie dann gedanklich sofort zurück in die Zeit, in der das entstanden ist? Also sind Sie wieder da, wenn Sie das sehen?
Ja, und jetzt ist wirklich einiges, was da zu sehen ist, ist auch tatsächlich abgebrannt. Da ist, glaube ich, jetzt wirklich manches versehentlich historisch geworden nach nur, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren. Gibt es so kleine Seafood-Restaurants und so, wo ich die Karte gezeichnet habe, das ist alles nicht mehr da. Und irgendwie ist das traurig, weil dieses Buch sollte eigentlich nur so ein Zeitgeist von so einer Kurzfristigkeit das irgendwie abbilden. Aber ja.
Anna Haifisch, wir sprechen gleich weiter nach einer letzten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar hören wir Leaving Walbrook on the Road von Hans Zimmer. Thank you. NDR Kultur à la carte. Wir hörten das Greek Pan Flute Orchestra mit dem Titel Leaving Walbrook on the Road, komponiert von Hans Zimmer. Und gewünscht hat sich diese Musik die Zeichnerin Anna Haifisch. Was ist denn die Geschichte zu dieser Musik?
Gar nicht so viel. Ich finde einfach diese trockenen Panflöten da drin gut. Hm.
Hört man auch, hat man lange nicht mehr gehört, würde ich sagen. Panflöte.
Ja, das ist irgendwie so ein Relikt der 90er. Ja. Ich glaube, der Film ja auch, wo das Rain Man, woraus das ist.
Hören Sie Musik beim Zeichnen?
Ja, also wenn ich jetzt schreibe, dann höre ich Musik. Und wenn ich zeichne oder koloriere oder skizziere, dann oft Hörbücher, Hörspiele, ja, sowas. Hm. Aber eigentlich immer konstant und...
2021, Anna Haifisch, ist ein Buch von Ihnen erschienen bei Reprodukt, The Artist, Ode an die Feder. Ein besonderer Band, den Text hatten Sie auf Englisch geschrieben. Es handelt sich um Lieder und Gedichte, die Sie für eine Vogeloper geschrieben haben, die dann von Marcel Bayer ins Deutsche übersetzt wurden. Was ist denn die Geschichte zu diesem Projekt?
Ja, es gibt die ersten zwei The Artist Bände, die sind auch bei Reprodukt erschienen. Und da geht es darum, dass die Künstlerfigur absolut nicht zurechtkommt und vollkommen unerfolgreich ist. Also es wird einfach nichts. Und also Armut, Einsamkeit und Erfolglosigkeit. Und dann dachte ich, okay, das wird auf Dauer langweilig und es braucht jetzt mal Erfolg. Und dann dachte ich, dass so eine Oper ist vielleicht irgendwie so am besten so das Drama, das Rise and Falls eines Künstlers zählen zu können. Und ich mochte irgendwie die Form und hatte die, also von so Librettos, oder Libretti, und hatte auch selber ein bisschen die Schnauze voll von diesen Kästchen, diesen Comic-Kästchen, wo man nur alles reintut, wo sich alles wiederholt.
Ja, und die Form ist anders, ne? Es wird größer und.
Genau, und da hat sich so, das hat sich so schön ergeben, dass mit jedem Akt auch ein bisschen das Layout oder so die Art der Zeichnung sich verändern kann und das nicht mehr so strikt in dieser Kästchenform erzählt werden muss. Und das war also ein riesengroßes Experiment und ich habe das auf Englisch geschrieben, weil The Artist traditionell immer zuerst auf Englisch erschienen ist. Und dann hat sich das einfach nur natürlich angefühlt, das auch weiter so zu halten. Nur war es mir dann unmöglich, das wieder ins Deutsche zu kriegen. Deshalb gab es Gott sei Dank Marcel Bayer, der das auf sich genommen hat.
Es sind viele ganz tolle Sätze in dem Buch, neben den wunderbaren Zeichnungen, finde ich. Zum Beispiel sowas wie, Klecker, Klecker, hier bin ich, warum so verdreht, alles, was ich weiß, ist nichts, das im Lehrbuch steht. Und dazu sehen wir den schon bekannten vogelartigen Künstler, der fröhlich zwischen zweidimensionalen Figuren herumturnt, würde ich mal sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit auch an solchen Texten, wo Sie gerade gesagt haben, auf Englisch, weil man eher eine Distanz hat, doch auch nochmal eine andere ist. Ne? Man muss ja auch in den Text, in das Gefühl rein und dann die Zeichnung entwickeln oder war es umgekehrt?
Ja, das, ich meine, in der Sprache, die nicht die Muttersprache ist, ist man ja auch oft mutiger. Dann benutzt man Worte, die man irgendwie dann so findet oder die man eben nur da hat, weil man so einen begrenzten Wortschatz hat. Und das hilft schon enorm, vor allen Dingen bei Lyrik. Und in der Oper, jetzt in dem Falle, braucht es auch immer diese riesigen Gefühle, so der totale, großkotzige Größenwahn oder das ganz jämmerliche, weinerliche, am Boden zerstörte. Und da kam mir das natürlich total entgegen. So, weil das Englische hat da natürlich super Wörter bereit. Als Deutscher eigentlich auch. Aber irgendwie lag das auf der Hand für mich, ja.
Ja, aber ich glaube, da ist schon so eine, ich sag mal, tiefere Wahrheit drin in der Feststellung, dass man als Künstlerin oder Künstler seinen eigenen Weg, seine Themen finden muss und dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Lehrbüchern steht.
Nee, ich hoffe auch nicht, dass jemand mal so ein Lehrbuch schreibt, weil ich würde es eh nicht lesen, ehrlich gesagt.
Siegfried Lenz, dessen Hörspiele Sie gerade für den NDR illustriert haben, der hatte auch, wie es scheint, sein Thema gefunden. Es waren immer wieder die, wie er sie nannte, kleinen Leute. Und dazu würde ich gern noch mal einen Satz von Siegfried Lenz hören.
Weil sie am wehrlosesten sind, die sogenannten kleinen Leute. Ja, wer sich nicht wehren kann, wer auf Unterstützung, auf Hilfe angewiesen ist, der könnte, ich sage, muss, kann ich nicht sagen, aber der könnte eine Unterstützung durch einen Schriftsteller finden, habe ich mir überlegt.
Sagt Siegfried Lenz in einer NDR-Dokumentation aus dem Jahr 2011. Ja, ein schöner Satz fand ich einfach, Anna Haifisch, also, ja, den man einfach so mal in sich wenden kann und mitnehmen kann.
Ja, es ist eine große Aufgabe, die er sich gesetzt hat.
Lassen Sie uns an der Stelle mal den Blick nach vorne werfen. Jetzt steht ja die Buchmesse in Leipzig vor der Tür, ist fast in der Tür. Das ist ja auch für eine Comic-Künstlerin, eine Ortsansässige zumal, sicher eine richtig schöne Zeit, da die Leipziger Buchmesse sich ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr intensiv mit dem Thema Comic auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt.
Ja, also Buchmesse ist wahnsinnig wichtig. Ich bin dieses Jahr jetzt mal seit langem mal wieder wirklich richtig auf der Messe, weil, also vor allen Dingen eigentlich wegen den 100 schönsten Büchern, das ist immer eine gute Ausstellung aus aller Welt, die bestgestalteten Bücher. Dann sind natürlich die Verlage von mir vor Ort. Das ist immer schön, dann alle in der Stadt zu haben. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist in meiner alten Kunsthochschule, der HGB, ist immer noch so eine Independent Art Book Fair. It's a Book heißt die. Und da ist so einen ganzen Tag sind lauter Verleger aus aller Welt oder größtenteils Europa und ein Symposium. Und das ist natürlich schön. Ich finde das immer gut, wie die Welt dann nach Leipzig kommt. Das habe ich immer geliebt, schon seit ich Kind bin. Und ja, ich hoffe, das bleibt so. Aber es sieht ja auch nicht so aus, als würde sich das ändern.
Haben Sie denn, da der Lenz ja schon im letzten Jahr abgeschlossen war, haben Sie denn parallel immer unterschiedliche Arbeiten da liegen? Und an was arbeiten Sie gerade?
Absolut. Also das Angewandte liegt neben den Herzenssachen. Und jetzt gerade liegt ein angefangenes neues Kinderbuch, eine Mausgeschichte neben einem Artikel über Öldiebstahl für Bloomberg Business Week, ein Magazin aus New York. Und ich meine, konträrer könnte es fast nicht sein, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ich kann sagen, das sind ja Welten dazwischen.
Ja, ich meine, ich lache mich, also ich lache immer über den Google-Algorithmus, der das ja wirklich niemals verstehen kann, nach was ich da gucke, weil zum einen google ich nach einem Ölfeld und dem Equipment, was man braucht, um irgendeinen Tank leer zu pumpen, und dann nach einem Maiskolben und einer Nahaufnahme davon für das Mausbuch. Und es wird sich nie ein Algorithmus, glaube ich, einen Reim draus machen, wer ich bin, habe ich den Eindruck.
Anna Haifisch, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ja.
Und das war N der Kultur à la carte mit der Zeichnerin, Comic-Künstlerin und Illustratorin Anna Haifisch. Ihre Bücher, über die wir gesprochen haben, sind unter anderem bei Reprodukt erschienen. Und die 16 Hörspiele von Siegfried Lenz, mit denen der NDR den 100. Geburtstag des Schriftstellers feiert, kann man online abrufen unter ndr.de/kultur, dann Sendungen und dann aufs Hörspiel klicken und dann findet man die. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Martina Kothe.